total salbungsvoll. Wer möchte das nicht sein? Total salbungsvoll. Genau, so ist die Überschrift. Ich heiße Stefan und mit Nachnamen Dupont. Klaus heißt entweder Schäfer oder Müller, je nachdem, wen ich meine. Gibt sicherlich noch mehr. Genau. Nora heißt Pfust. Andreas Berger. Und Jesus? Christus. Genau. So habe ich das jedenfalls früher immer gedacht. Christus wäre der Nachname von Jesus. Viel später habe ich dann herausgekriegt, dass Christus gar kein Nachname ist, sondern ein Titel. Und wer schon mal ab und zu mal in der Bibel gelesen hat, der stellt auch fest, das steht nicht immer in der Reihenfolge Jesus Christus. Manchmal steht auch Christus Jesus. Es ist kein Nachname, es ist ein Titel. Wer weiß denn, was dieser Titel bedeutet? Der Gesalbte, genau. Der Gesalbte heißt es. Darunter verstand man im Alten Testament Könige, Priester oder Propheten. Die alle wurden in ihr Amt eingesetzt, indem sie gesalbt werden. Und die bekamen nicht nur so einen symbolischen Tropfen auf das Haupt, sondern über die wurde so richtig ein Salbhorn ausgekippt. Und das lief dann so richtig runter. Können wir nachlesen im Psalm 133, Vers 2, da steht, es ist so kostbar wie das duftende Öl, das in Aarons Bart hinunterrann, bis in den Saum seines Priestergewandes. Aaron war der erste hohe Priester, den Gott eingesetzt hatte. Und als der gesalbt wurde, in dieses Amt eingesetzt wurde, dann wurde so viel Öl über ihn ausgegossen. Der hatte einen schönen langen Bart. Es lief also so richtig über den Kopf in den Bart und dann über den Kleider bis unten in den Saum seines Gewandes. Also das kann nicht nur ein Tropfen gewesen sein. So richtig viel. Genau. Dieses Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Weil diese drei Ämter, sowohl der König als auch der Priester, als auch der Prophet, das waren Ämter, die nur ausgeübt werden konnten, wenn man mit Gott in Verbindung stand, wenn man den Heiligen Geist hatte. Weil das waren keine einfach weltlichen Ämter, sondern sie hatten immer was mit Gottes Herrschaft zu tun. Das waren Menschen, die im Auftrag Gottes handelten. Und das war nicht nur einfach nur so eine symbolische Handlung, sondern das war eine richtig sinnliche Erfahrung. Das war also nicht nur, dass man das Öl gespürt hat, das ist ja, ne, das hat ja auch so seine Konsistenz. Nein, dieses Öl hat auch wunderbar gerochen. Also selbst wenn du nicht mitgekriegt hast bei so einer Salbung, wer denn nun eigentlich gesalbt worden ist, wenn du ihm nachher begegnet bist, dann hast du das gerochen. Dieses Salböl hat wunderbar gerochen und du konntest das noch Tage später konntest du das an dem riechen, wie gut er riechte. Der durfte das auch nicht einfach abwaschen. Genau. Es heißt, wer so roch, das war der Gesalbte. Konnte man gleich erkennen. Stand nicht oben auf seinem Haupt drauf, das konnte man riechen. Genau. Und jetzt kommen wir zu Jesus, der ja als der Gesalbte beschrieben wird. Jesus gab den Menschen das Reden Gottes weiter. Er war also ein Prophet. Das meint eigentlich Prophet. Propheten empfangen Worte Gottes und geben sie weiter. Und das hat Jesus getan. Er diente den Menschen und brachte sie in Verbindung mit Gott. Das ist der Dienst eines Priesters. Und den hat er ausgeübt. Und er wurde von seinem Vater als König eingesetzt. Also er hat alle drei Ämter in sich vereint. Es war nicht so wie sonst. Normalerweise hatte jeder Mensch, der zum König, der war nur König. Der war nicht noch dazu zum Propheten gesalbt, sondern entweder König. So, und dann gab es natürlich auch Propheten, aber die waren keine Könige. So, Jesus war alles drei zusammen. Er war der König, der allerhöchste und beste König, den es jemals gab. Er war der Priester, Vorbild für jeden anderen Priester, Jesus der Priester. Und er war der Prophet. Kein anderer hatte so eine Verbindung zu Gott und konnte so Gottes Worte aussprechen wie er. Und er war im Alten Testament schon lange, lange angekündigt. Hunderte von Jahren vorher war von Jesus die Rede, dass er eines Tages kommen wird. Und zu Weihnachten feiern wir jetzt genau die Ankunft von Jesus. Endlich ist er da. Der Gesalbte. Der von Gott Gesalbte. Endlich ist er da. Also nicht irgendein Gesalbter, da finden wir eine Menge im Alten Testament, der Gesalbte kommt. Er ist der, der diese Ämter anders ausübt als jeder, der sie vor ihm ausgeübt hat. In einer Weise, die unvergleichbar ist. Er ist ein Geschenk an uns Menschen. Der beste König, der großartigste Prophet und der demütigste Priester. Aber wer hat ihn eigentlich gesalbt? Gab es irgendwann mal eine Zeremonie oder irgendeinen Festakt, wo Jesus gesalbt worden ist? Nein, gab es nicht. Du findest nichts dergleichen in der Bibel. Und dennoch wurde Jesus gesalbt. In Markus 14 lesen wir das. Markus 14, Vers 3. Da steht, Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit einem reinen, kostbaren Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. So, das Erste, ich gehe mal auf den Gastgeber ein. Simon der Aussätzige. Simon hatte anscheinend seinen Namen weg. So, wenn wir uns das vorstellen, Aussatz ist eine hoch ansteckende Krankheit. Und die Aussätzige durften mit Sicherheit kein Gastmahl machen und Jesus hätte sich auch nicht zu einem Aussätzigen in die Runde gesetzt mit seinen ganzen Jüngern. Aber hier steht etwas von Simon, dem Aussätzigen. Anscheinend hatte der seinen Namen weg, weil er mal aussätzig war, aber wir wissen, Jesus hat ganz viele Menschen geheilt und ich bin sicher, er hat Simon irgendwann mal, ist er ihm begegnet, hat ihn von seinem Aussatz befreit. Und wenn er befreit ist, dann darf er natürlich auch Gäste empfangen, auch mit denen zusammen essen. Ja, aber seinen Namen, Simon der Aussätzige, den hatte er weg. Ja, der ist nicht wieder gestrichen worden. So war er bekannt und so ist er immer noch bekannt. Aber als Zeugnis, ich bin nicht mehr aussätzig, ich bin jetzt geheilt. Jesus hat mich geheilt. So, also, Jesus war nicht bei einem Aussätzigen in dem Sinne zu Gast, sondern als er mal wieder vorbeikam, bei dem Simon, den er geheilt hatte, hat er ihn zum Essen eingeladen mit seinen Jüngern und dann haben sie großes Festmahl gehalten, haben alle um den Tisch herum gelegen. Damals lag man um den Tisch herum, nicht so wie heute. Heute sitzt man ganz gesittet. Nein, damals lag man um den Tisch und hat ordentlich gegessen. Vielleicht können wir uns das so vorstellen wie bei nächste Woche Weihnachtsmahl mit der ganzen Familie zusammen, alle zusammen und ordentlich, ne, wird gemampft und unterhalten und Geschichten erzählt. So ähnlich, so sah das aus. Und dann kommt da jemand rein, eine Frau kommt rein mit einer Flasche Öl, bricht die kaputt und kippt die über Jesus aus. Was soll das denn jetzt? Ist das jetzt ein Anschlag auf Jesus? Das ist doch unverschämt. Also mindestens ist es eine Unverschämtheit, in so eine Runde einfach reinzukommen, nicht zu fragen, ja, sondern auf Jesus zuzugehen und einfach da Öl drüber zu kippen. Was soll das denn? Das spürt doch die ganze Runde, oder? Und stell dir mal vor, wie Jesus dann aussah. Wie ein begossener Pudel. Stell dir mal vor, du kriegst eine Flasche Öl über den Kopf. Ja, wie ein begossener Pudel. So. Die ganze schöne Feststimmung war auf einmal gestört. Aber eins hatte die Frau erreicht. Jesus stand jetzt im Mittelpunkt. Vorher war er einer unter vielen Gästen, einer von denen, die sich da unterhalten haben. So, eigentlich, ja, er gehörte dazu, aber war nichts Besonderes. Aber in dem Moment, als diese Frau kam und dieses Öl ausgegossen hat, stand Jesus auf einmal im Mittelpunkt. Alle haben sich auf ihn konzentriert, haben da hingeguckt. Auf einmal war Jesus mittendrin. Und jetzt stell dir mal dein Weihnachtsessen vor. Mit deinen ganzen, mit deiner ganzen Familie, vielleicht auch mit Freunden noch dazu. Ja, Jesus gehört ja zu Weihnachten irgendwie so dazu, ne? Irgendwie feiern wir ja deswegen, aber was ist denn wichtiger? Dass der Tannenbaum schön geschmückt ist und dass die Weihnachtsgans schön durchgebraten ist und gut schmeckt und die Bratensoße genau die richtige Würzung hat. Und für die Kinder ist mit Sicherheit die Geschenke das Wichtigste, oder? Ja, Jesus gehört auch noch dazu. Da unterm Tannenbaum irgendwo in der Krippe da. Ne? Was wäre, wenn Jesus auf einmal im Mittelpunkt stehen würde? Wenn wir darauf hinweisen würden? So wie die Frau hier mit dem Salböl, man kann sich ja auch was anderes ausdenken. Man muss nicht unbedingt dann über die Krippe dann da Öl ausgießen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt da passt, aber dass man vielleicht irgendwie auf ihn hinweist. Denn eigentlich geht's Weihnachten um ihn. Alles, was wir da drumherum machen, ist für uns ganz nett. Aber da hat eigentlich nicht unbedingt so viel mit Jesus zu tun. Könnte es sein, dass wir, wenn wir dann auf Jesus hinweisen, dass wir dann vielleicht auch Ärger kriegen mit dem einen oder anderen? Weil der lieber feiern will, weil der lieber Weihnachtsgans ist. Ja, es kann sein, kann passieren. Kann sein, dass das eine Aufregung gibt. So wie bei dieser Frau auch. Da waren einige Gäste ziemlich not amused, sagt man so auf Neudeutsch. Genau. Also nicht so gut damit einverstanden, was diese Frau gemacht hat. Ich lese mal weiter. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie und zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Dieses Fläschchen hatte einen Inhalt von einem Dreiviertelliter. Ich habe zu Hause eine Flasche gefunden, die ist fast exakt genauso groß vom Inhalt her wie diese Alabasterflasche. 325 Milliliter gehen da rein. Und soweit ich weiß, ist das, die Alabasterflasche waren 327 Milliliter. Also stellt euch vor, die ist voll. Das ist jetzt kein Alabaster, aber ihr könnt das Öl sehen. Das ist tatsächlich Öl. Ja, keine Nade, aber es ist Öl. So, ihr seht, wie viel das ist. Wer möchte das über sein Haupt haben? So mal eben ganz ausgekippt. Schöne Menge, ne? Ganze Menge. So, dies ist jetzt eine Glasflasche, die ist zwar schön, aber die ist nicht sehr teuer. Alabaster ist wesentlich wertvoller. So, also die zu zerbrechen ist schon mal das Erste. Aber wenn dieses Öl jetzt Nade wäre, das gibt's noch heute zu kaufen. Ich habe gerade nachgeguckt, was das kostet. Der Inhalt dieser Flasche, wenn die jetzt voll wäre, würde 1260 Euro kosten. Du kannst das auch für 5100 Euro kriegen. Also zwischen diesen beiden. So, und jetzt überleg mal, wenn du so eine teure Ölflasche hättest, also mit so teuren Öl, würdest du das einfach so über jemanden auskippen? Das ist eine Menge Geld, oder? Gibst du mal eben so über 1000 Euro weg? So auskippen, das kriegst du da nicht wieder rein. Das ist weg. Das überlegt man sich zweimal, oder? Vor allen Dingen, über wen man das dann ausgibt, überlegt man sich zweimal. Also ganz nüchtern betrachtet, richtig nüchtern betrachtet, so Pfennigzähler, Pfennigfuchser, es ist Verschwendung, oder? Es ist Verschwendung. So viel teures Öl, normalerweise, ich habe mal gelesen, wozu man Nade braucht. Man kann das Parfüm beimischen. Ein Tropfen. Oder man tupft sich das ein bisschen an die Schläfen, das beruhigt und tut richtig wohl. Das ist also wirklich ein total wertvolles Öl, was sehr intensiv ist anscheinend und das duftet natürlich auch entsprechend. Ja, deswegen mischt man das normalerweise unter Dinge unter, aber nicht pur. Ja, also Verschwendung. Und die Gäste, die haben eigentlich vollkommen recht. Es ist Verschwendung. So viel Aufwand, so viel Geld, was hätte man mit diesem ganzen Geld denn nicht alles machen können? Welchen Aufwand betreiben wir zu Weihnachten? Wie viele Lichter leuchten da? Wie viele Tannenbäume werden gefällt, um 2 Wochen später wieder an die Straße gestellt zu werden, um wieder entsorgt zu werden? Wie viele Millionen werden für Geschenke ausgegeben, nur damit man nicht mit leeren Händen dasteht? Wie viele Socken und Krawatten und Oberhemden werden gekauft? Und die Beschenkten wollen sie eigentlich gar nicht haben. Welch eine Verschwendung! Welch eine Umweltverschmutzung! Welch eine Energieverschwendung! Nüchtern betrachtet könnte man das Geld doch viel sinnvoller ausgeben, oder? Aber wollen wir das? Ist es wirklich so verkehrt, alles festlich zu schmücken und sich daran zu freuen? Kann man nicht mit einem sinnvollen Geschenk auch eine große Freude machen? Schönheit und Freude kann man nicht mit Geld aufrechnen. Sie entziehen sich dem nüchternen Denken eines Bürokraten. Wenn man nur immer aufs Geld guckt, ist Schönheit nicht mehr im Blick. Es tut gut, sich etwas zu gönnen, seine Seele mit etwas Schönem zu verwöhnen. Und wir brauchen das auch. Gott hat uns eine Seele gegeben und nicht, um sie zu unterdrücken, sondern wir dürfen uns an Schönem freuen. Und man kann diese Salbung von Jesus auch nicht einfach nur nüchtern bürokratisch beurteilen. Diese Frau hat aus Liebe zu Jesus etwas geopfert. Diese Liebe zu Jesus war ihr total viel wert. Und das wollte sie ausdrücken. Viel mehr wert als alles Geld, was sie für dieses Öl gekriegt hätte. Stellt euch mal vor, sie wäre nicht mit diesem Öl angekommen, sondern sie hätte Jesus einen Batzen Geld hingelegt. Wäre das das Gleiche gewesen? Das wäre ja der gleiche Wert gewesen. Und Jesus hätte mit diesem Geld so viel anfangen können. Aber das ist doch nicht dasselbe, oder? Nein. Diese Salbung ist etwas ganz anderes. Da kommt Liebe, da kommt etwas ganz anderes raus. Damals war übrigens dieses Öl noch viel wertvoller. Ich habe euch ja eben die Preise genannt. Das ist heute ungefähr ein Monatslohn, je nachdem, wie viel man verdient. Aber es gibt ja auch eine Spanne in dem, was man da kaufen kann. Damals war das ein Jahresverdienst. Man musste ein Jahr lang arbeiten und durfte nichts davon ausgeben, um das zu bezahlen. Da sieht man so ein bisschen, was der Frau das gekostet hat. Und sie hat sich nicht gescheut, das einfach wegzugeben, aber sie hat sich auch nicht gescheut, sich vor den Menschen zu blamieren. Die, die sie nachher kritisiert haben. Sie hat sich der ganzen Kritik ausgesetzt. Es war ihr viel wichtiger, Jesus ihre Liebe zu zeigen. Und Jesus nimmt diese Liebe an und er nimmt die Frau in Schutz. Jesus hat verstanden, was diese Frau ihm sagen wollte damit. Ich lese mal weiter. Aber Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und es wird immer Arme bei euch geben. Und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus stellt sich also nicht auf die Seite der nüchternen Rechner, die kalkulieren, die immer gucken, wie viel habe ich denn noch. Jesus weiß die Schönheit, den Duft und vor allen Dingen auch die Liebe dieser Frau zu schätzen. Und die kann man nicht mit Euro und Cent bewerten und taxieren. Wie willst du Liebe in Geld messen? Das geht einfach nicht. Übrigens meint das Wort, hier steht ja, sie hat Gutes an mir getan. Das ursprüngliche Wort, was im Urtext steht, meint nicht nur gut, sondern das meint schön. Schön im Sinne von Harmonie mit Gott. Dem Wesen Gottes entsprechend. Das meint schön. Im Einklang mit Gott, mit Gottes Wesen. Das meint schön. Und so ist das gemeint. Sie hat Gutes an mir getan. Also so gehandelt, wie Gott an mir handeln würde. Das meint das eigentlich. So, und wenn wir uns mal überlegen, wie hat Gott denn diese Schöpfung gemacht? Verschwenderisch, oder? Hat er da irgendwie auf Euro und Cent oder Dollar oder sonst irgendetwas geguckt? Hat er nicht Schönheit über Schönheit gemacht in dieser Welt? Und man könnte so jetzt mal rein menschlich nüchtern sagen, Gott, da hast du ja ganz schön Verschwendung. Guck mal, so viele Blumen, die blühen und dann gehen sie kaputt. Verschwendung, oder? Aber Gott hat nicht so gedacht. Gott ist so reich, er hat solch eine Fülle, er hat eine verschwenderische Liebe uns gezeigt, eine verschwenderische Schönheit, das ist sein Wesen. Er gibt sich hin, ganz und gar alles, was er hat, ja, um uns Gutes zu tun. Das ist sein Wesen. Verschwenderische Liebe. Er hat uns nicht dazu geschaffen, damit wir nur funktionieren. Manchmal denken wir in diesen Kategorien. Hauptsache wir funktionieren. Wir müssen gesund sein, damit wir arbeiten können, damit wir Leistung bringen und so weiter. Funktionieren. Immer schön freundlich sein, nie die Seele raushängen lassen. Nein, er hat uns nicht dazu geschaffen, nur zu funktionieren. Und wir sind auch nicht dazu da, immer nur alles richtig zu machen. Du musst. Und brich bloß keine Riegel. Nein. Nein, wir dürfen uns auch an Schönheit freuen. Manchmal, ich weiß nicht, manchmal haben wir als Christen so diesen Klemmer von wegen, wir müssen immer nur beten und wir müssen immer nur Bibel lesen. Wir dürfen uns nie irgendwie auch mal an irgendetwas freuen. So ein Blödsinn. Wenn das so im Himmel zugeht, dann möchte ich nicht in den Himmel. Aber so geht es nicht zu im Himmel. Wenn Gott diese Erde, auf der wir leben, schon so schön gemacht hat, dann wird es im Himmel noch so viel schöner sein. Und das dürfen wir genießen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Dazu hat uns eine Seele gegeben. Ja, ich weiß, die Seele verführt uns manchmal auch zum Bösen, aber da hilft er uns. Deswegen ist Jesus ja gekommen. Wir dürfen uns auch am Schönen freuen. Und wir dürfen einander mit Liebe überschütten. Hier. Aber es ist nur normales Öl. Ich weiß, anders als bei Gott sind unsere Möglichkeiten natürlich begrenzt. Ja? Wir dürfen uns mit Liebe überschütten, koste es, was es wolle. Ja, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Gott schöpft aus der Fülle. Er ist so reich, wir sind nicht so reich. Also wir dürfen schon auch ein bisschen auf unsere Möglichkeiten achten, aber nicht so, jeden Cent umdrehen. Wenn es um Liebe geht, wenn es dran ist, jemand mit Liebe zu überschütten, dann sollen wir großzügig sein und aus dem Vollen schöpfen. Und wir sollen uns kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Gerade im Moment. Wie viele Spendenaufrufe hast du jetzt vor der Ende der Weihnachtszeit schon gekriegt? Jede Menge, ne? Und wenn du dir das anguckst, dann kommt immer so als Christ, du sollst doch, ne? Und du sollst dich um die Armen kümmern und es gibt so viel Not in dieser Welt und ich sage nichts gegen die Spendenaufrufe, gar keine Frage, sagt Jesus ja auch nicht. Ihr habt die Armen alle Zeit und ihr sollt ihnen was geben. Aber lass dir bitte kein schlechtes Gewissen machen, wenn du auch mal jemandem was Schönes schenken willst. Weil die Armen sind alle Zeit bei euch. Aber wer schenkt dem, dem du das schenken willst, seine Liebe? Wenn es dran ist, ihm Liebe zu schenken, dann tu das. Das macht sonst keiner. Und das ist genauso notwendig, wie die Armen zu unterstützen. Nicht das eine tun und das andere lassen, sondern beides tun. Liebe ist verschwenderisch. Wahre Liebe ist verschwenderisch. Sie rechnet nicht. Sie gibt sich hin. Sie schüttet sich aus. Und sie ist schön und tut gut. Und genau das hat diese Frau getan mit Jesus. Im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschüttet. Sie hat Jesus ihre Liebe erwiesen. Sie hat ihr Kostbarstes verschenkt. Sie hat sich ihm hingegeben und ihn gesalbt. Den Messias, den Gesalbten. Nicht, dass Jesus das nötig gehabt hätte. Jesus hat die Einsetzung in seinen Dienst, die ist auf andere Weise erfolgt, die hat Gott getan. Und Jesus hatte auch nicht nötig, symbolisch den Heiligen Geist zu bekommen, den hat Gott ihm gegeben, als er angefangen hat zu dienen. Also er hat alles gehabt, was er brauchte zu diesem Dienst. Und er hat auch nicht eine menschliche Salbung gebraucht. Und trotzdem hat er es dankbar angenommen, dass diese Frau ihm diese Salbung zuteil hat werden lassen. Mit dieser Salbung wird er hervorgehoben, wird riechbar und sichtbar, das ist der Gesalbte. Für alle, die da waren, und manche hatten das bis zu der Zeit noch nicht wirklich begriffen, das ist der Gesalbte. Für Jesus war das noch mehr. Das war nicht nur diese Salbung zu diesen drei Ämtern, die ich angesprochen habe, für Jesus war das noch mehr. Und das sagt er in den nächsten Versen. Sie hat getan, was sie konnte, um meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Damals wurden die Gestorbenen zum Begräbnis gesalbt. Auch nicht mit nur einem Tropfen, sondern mit richtig viel. Und Jesus wusste zu dem Zeitpunkt, dass das in Kürze geschehen wird. Die Anwesenden hatten zwar davon gehört, Jesus hat ihnen, den Jüngern ja schon da was von gesagt, aber sie haben nicht wirklich begriffen, wann das passieren wird. Das stand unmittelbar bevor. In den nächsten Tagen war Gethsemane, ist er festgenommen worden, und zu Tode gebracht worden. Der Gesalbte musste sterben. Und das ist auch für die damaligen, für die Jünger und für seine Mitgenossen war das unvorstellbar. Der Gesalbte, wie kann man einen König umbringen? Wie kann man einen Propheten oder einen Priester umbringen? Unmöglich. Man macht sich an Gott schuldig. Konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen. Aber der Gesalbte musste sterben. Ein Liebesopfer, dieses Sterben Jesu, ein Liebesopfer von Gott, von ihm an uns, ein Liebesopfer. Jesus hat sich bestrafen lassen für unsere Schuld. Das war Strafe, sein Tod war die Strafe für unsere Schuld. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir von jeder Anklage freigesprochen werden. Und dieser Tod stand kurz bevor. Und diese Salbung dieser Frau war ein Liebesbeweis an Jesus, eine Stärkung für ihn, weil er wusste, was für ihn bevorstand, eine Stärkung für das, was er tun sollte, weil er hat es nicht für sich selber getan, sondern für uns. Und diese Frau hat ihm so viel Liebe schon gezeigt und er wusste Jesus, ja, ich mache es aus Liebe, nicht nur zu dieser Frau, sondern zu allen Menschen. Das hat ihn gestärkt, diesen Weg auch gehen zu können. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich. Er liebt dich. Und er will dich erlösen von aller Schuld, die du jemals in deinem Leben begangen hast. Er will dich mit dem Vater im Himmel versöhnen. Und wenn du dich ihm anvertraust, ihm dein Leben schenkst, dann gibst du eine Antwort auf diesen Liebesbeweis, den Jesus hier am Kreuz gebracht hat. Das war sein Liebesbeweis an dich. Er ist für dich dahin gegangen. Und wenn du Ja sagst, dann nimmst du diesen Liebesbeweis an und sagst, ja, Jesus, ich nehme deine Liebe an. Ich glaube daran, dass du das für mich getan hast. Du ehrst ihn für das, was er für dich getan hat. Und auch wenn du keine Flasche mit Gnade hast, die ja ein Liebesbeweis dieser Frau war, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann ehrst du ihn genauso wie diese Frau mit der Gnade. Dann salbst du ihn, dann sagst du, danke Jesus dafür, was du für mich getan hast. Wenn du Jesus dein Leben geben willst und das noch nicht getan hast, dann nimm die Gelegenheit heute Morgen und tu das. Wir feiern Weihnachten, die Geburt des Gesalbten, Jesus, den Christus. Und denk mal drüber nach, wie du ihn ehren kannst. Wie du ihn in den Mittelpunkt stellen kannst. Du könntest eine Flasche Gnade kaufen, ja? Aber Jesus ist ja nicht sichtbar in unserer Mitte, also musst du irgendwas anderes. Wie wär's, die Weihnachtsgeschichte in dieser Runde vor dem Essen zu lesen? Oder vielleicht auch nach dem Essen, wie auch immer. Wo es passt. Auch das ist eine Möglichkeit, genau. Happy Birthday singen ist auch eine gute Möglichkeit, genau. Oder du erzählst etwas, was du mit Jesus erlebt hast. Weist damit darauf hin. Du kannst auch mit deinen Gästen vorher zu einem Heiligabend-Gottesdienst kommen. Auch hierher. Das ist ein Grund, warum wir Heiligabend nochmal Gottesdienst haben, um nochmal darauf hinzuweisen, es geht um Jesus. Das ist der, der im Mittelpunkt steht. Deswegen feiern wir Weihnachten. Alles andere könnten wir weglassen. Happy Birthday, Jesus. Und wir wissen, ja, wenn wir Geburtstag feiern, auch deinen Geburtstag feiern, du bist nicht mehr Baby. Nein, Jesus ist groß. Und wir ehren ihn, aber wir sagen, danke, Jesus, dass du gekommen bist. Wir sind so froh. Ohne dich wären wir nicht erlöst worden, wären wir nicht gerettet worden. Danke, Jesus. Dafür feiern wir Weihnachten. Lass uns ihn groß machen. Jesus, den Gesalbten. Amen.